Da sind wir froh, dass unsere jungen Leute unversehrt, so im Großen und Ganzen unversehrt, von ihrer Skifreizeit pünktlich mit der Schneeschmelze zurückgekehrt sind. Und auch bei Ihnen hören nun, bei vielen von Ihnen hören nun die Festtage und Feiertage auf. Und da wollen wir die Freude mit hineinnehmen in unsere Berufsaufgaben, in den Alltag. Ich will Sie grüßen mit dem Wort Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das wollen wir, dass Menschen in der Finsternis die Herrlichkeit Gottes in Jesus erkennen. Wir wollen miteinander das Lied singen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, 53. Wir wollen beten. Lieber Herr, du hast uns in diesen Weihnachtstagen immer wieder aufgerichtet und Freude geschenkt. Und wir wollen dieses helle Licht deines rettenden Evangeliums auch jetzt hineintragen in die Spannungen und Belastungen und Probleme, die vor uns liegen. Und an diesem Morgen dürfen wir vor dir auch ausbreiten, alles, was uns belastet, was uns Angst und Sorge macht. Und wir bringen dir auch die unheimlichen Bindungen des Bösen in unserem Leben. Wir danken dir, dass du durch deine Vergebung uns von den Altlasten freimachen kannst. Aber wir bitten dich, dass wir jetzt alle dich auch so als Befreier, Erlöser und Erretter erfahren. Und darum rede zu uns, gib uns Ohren, dass wir aufmerken und verstehen können, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Und wir wollen dir an dein Herz legen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Unsere Schriftlesung steht im Philipperbrief, Kapitel 2, von Vers 5 ab. Prüfen Sie sich selbst einmal, wie das bei Ihnen in Ihrem Christenglauben ist. Manchmal sind wir sehr egoistisch. Wir folgen Jesus nur nach, wenn uns die Probleme über den Kopf wachsen. Wir brauchen einen, der uns herausholt aus den Schwierigkeiten, der uns die Pannen bereinigen hilft. Aber wenn uns unser Herr durch Tiefen führt, dann meinen wir irgendwo, sei Gott von uns gewichen. Und wir begreifen gar nicht, dass die Wege durch die Tiefen die Wege sind dem gekreuzigten Jesus nach. Und darum sagt der Paulus, ein jeder sei unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Wenn wir schon Jesus nachfolgen, dann wollen wir auch mit ihm die Wunden tragen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Das ist so schwierig, dass man in der Nachfolge Jesu gehorsam wird. Haben wir schon bei der Jahreslosung drüber gesprochen. Und sich selber erniedrigen. Ich bin so gerne bei den Siegern und so ungerne niedrig. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Bei unseren Gesangbuchliedern zum Erscheinungsfest zu Epiphanias haben wir ein Lied, das mir lieb geworden ist durch die Kantaten von Johann Sebastian Bach. Der hat immer wieder einen Vers vertont und der stammt von der ersten evangelischen Nonne, der ersten evangelischen Liederdichterin. Die hat geheiratet in der Reformationszeit, der Elisabeth Kreuziger. Herr Christ, der einig Gott Sohn. Und da ist so schön im letzten Vers, wo sie davon spricht, dass Jesus in unserem Leben manches massiv durchstreichen, sie sagt, kreuzigen muss, damit wir uns überhaupt für Jesus erst öffnen können. Wir singen dieses ganze Lied 46, die Verse 1 bis 5. dieser Woche wird die Allianzgebetswoche abgehalten. Da kommen Christen aus verschiedenen Kirchen zusammen, die sagen, das trennt uns nicht, dass wir in verschiedenen Organisationen leben, sondern wir sind vereint, weil es uns um die Königsherrschaft Jesu geht und um sein Wort. Und das Motto dieser Allianzgebetswoche heißt, Gott dienen in seiner Welt. Und ich möchte dazu einen Vers lesen aus diesem Kapitel, das ich in den Abendveranstaltungen der Allianzgebetswoche immer wieder durchzieht, aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs, Römer 12, Vers 2. Man müsste eigentlich aus dem ersten Vers noch das dazu setzen, wie Paulus dieses Wort verstanden haben will. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt kommt dieses Wort, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn Sie heute mit erfolgreichen Geschäftsleuten reden, mit Leuten, die alles erreicht haben im Leben, Geld haben, schönes Haus, eine gute Stellung, werden Sie bald merken im Gespräch, dass unterschwellig eine Frage ungelöst im Raum steht. Die bricht meist erst richtig auf, wenn es dann in eine Krise kommt. Wenn jemand krank wird, wenn ein Todesfall passiert oder ein Unglück geschieht, diese Menschen sagen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür arbeiten wir? Warum schaufeln wir so viel Güter auf einen Haufen zusammen? Und was ist das alles? Nun, wir, die wir nicht so viel haben, wir haben dieses Ziel wahrscheinlich noch alle vor uns und sagen, ich möchte mal im Leben so leben können, dass ich nicht mehr auf den Pfennig schauen muss und ich will auch wenigstens doch mal noch ein Haus und wenn es nur im Ruhestand ist und ich möchte doch auch schließlich die Stellung, die vor mir liegt, noch erklimmen. Ich möchte doch Erfolg haben im Leben. Aber wir spüren ja auch, dass die Frage unterschwellig da ist. Wofür leben wir eigentlich? Die Frage ist unterschwellig da. Wir haben kaum Zeit zum drüber nachdenken, weil wir alle so beschäftigt sind. Aber auf der anderen Seite sind wir ja reich und verdienen mehr als alle Generationen vor uns. Wir arbeiten weniger als unsere Väter. Wir haben viel Freizeit, wir können unser Leben nach unserem Gutdünken gestalten und dennoch. Wir haben so viel, was wir uns leisten können und die Frage bleibt, wozu leben wir eigentlich? Ja, sagen Sie, wozu leben wir eigentlich? Nur die Bibel, das Wort Gottes gibt eine Antwort, dass jeder Tag, jede Minute ihres Lebens nur sinnvoll wird, wenn sie auf den lebendigen Gott hin gelebt wird. Das ist der Mittelpunkt. Sie können sich andere Ziele geben, Sie können sich lange damit trösten, aber Sie werden merken, das ist im Blick auf unser vergehendes Leben, im Blick auch auf die Schrecken des Todes nicht genug. Wofür lebe ich eigentlich? Und jetzt? Ich kann nur leben, wenn ich auf den lebendigen Gott zulebe. Er ist die Mitte. Eigentlich die Mitte von meiner Arbeit oder von meiner Familie oder von meiner Freizeit oder von meinem Denken und meinem Plan. Dann habe ich einen Sinn bekommen. Ich weiß, wofür, wozu das alles dient. Es ist ganz groß, dass unser Leben für Gott groß werden soll. Ich habe jetzt am zweiten Advent in einer Gemeinde in Meghalaya in Nordosten Indiens predigen dürfen. Eine sehr große Gemeinde unter diesen dort lebenden Kasi-Stämmen. Das war mir ungemein beeindruckend. Und da hat mich vorher der Dorfpastor mitgenommen zum Häuptling. Und dieser Häuptling ist gleichzeitig dort noch der Zauberpriester. Und da stehen die Kranken in Reih und Glied und dann wird so eine das ist eine Zange aus dem Feuer geholt, eine glühende Zange, und dann wird da irgendwie das berührt und dann wird da so Beschwörungsformeln gesprochen. Und dann zeigt mir der Pastor das, ich kannte ja das Heidentum gar nicht. Er sagt, guck mal her, da ist an der Tür, am Rahmen, macht er eine Kerbe rein, wie viel Lämmer er dieses Jahr schon seinen Göttern geopfert hat. 47 Lämmer wurden geschlachtet, bloß damit doch das Wohlgefallen Gottes erkaufen kann. Sie wissen, wie den Hochreligionen dieser Welt Opfer für Gott dargebracht werden. Bei den Hindus, bei den Buddhisten, Räucheropfer oder große Körbe mit Geschenken oder früher auch Tieropfer. Wir brauchen ja kein Opfer mehr, um die Gunst Gottes zu erreichen. Das hat uns Jesus verschafft, sein Opfer. Dass Gott uns lieb hat, dass wir angenehm sind, das hat uns Jesus erworben, aber jetzt ist so groß, dass dennoch vom Opfer gesprochen wird. Unser ganzes Leben soll ein Opfer sein. Unser Alltag, unsere täglichen Verrichtungen sollen Opfer für Gott sein. Damit haben sie gar nie gerechnet, dass ihr fehlsames, unbedeutendes, kleines Leben für Gott wichtig ist. Er will seinen Glanz darin scheinen lassen. Er will durch sie sein Licht leuchten lassen für andere Menschen, die verzweifelt und ohne Hoffnung sind. Er will unser ganz alltägliches Leben benutzen und erfüllen mit seiner Gegenwart. Also nochmals, wir können mit unserem Opfer nicht Gott gnädig stimmen, das tut Jesus für uns. Aber unser Leben wird bedeutsam als Opfer, das wir hingeben, damit Gott groß gemacht wird und dass Gott verherrlicht wird durch uns. Und in diesem Zusammenhang gibt uns Paulus 3 Ermahnungen. Erste heißt, seid fröhlich und mutig Außenseiter. Außenseiter. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Jetzt muss ich gestehen, dass mir dieses Wort zeitlebens viel Schwierigkeiten gemacht hat. Wie ich als junger Christ aufgewachsen bin, habe ich mich immer daran gestoßen, dass die Christen so schrecklich altmodische Leute sind. Und dachte, wenn die nur ein bisschen Mumm hätten, ein bisschen mehr in die Zeit hineinpassen würden, in die Welt mit beiden Füßen in der Welt, da kann man ja keinen Hund hinterm Ofen vorlocken mit so altmodischen Leuten, ein bisschen mehr weltzugewandt. Aber wissen Sie, das ist ein Missverständnis. Um das geht's gar nicht. Sie stehen alle wahrscheinlich sehr mit beiden Füßen in der Welt. Sie rechnen sehr gut mit den Währungen dieser Welt und planen mit dieser Welt. Also da sehe ich gar keine Schwierigkeit. Und es wird wirklich falsch, wenn Christen dieses Wort mit der Gleichstellung doch zur Welt immer bloß diskutieren im Blick auf äußerliche Formen unseres Lebens. Also, das ist ja bei Christen ein unerschöpfliches Thema. Wie tief muss die Rocklänge sein? Oder welche christliche Frisur ist noch angenehm und welche ist schon gottlos und weltlich? Und so. Und welche Musikklänge sind erlaubt und welche sind unerlaubt? Ich bin froh, dass sich die Bibel damit nicht beschäftigt. Was heißt denn das? Stellt euch nicht der Welt gleich. Wir dürfen sogar in vielem, auch als Christen, diese Welt gebrauchen. Das heißt bei Jesus, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde wie ein anderer Mensch. Wie ein anderer Mensch, dürfen wir auch sein, wie ein anderer Mensch. Nicht böse. Aber wo gilt dann die Mahnung, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die Welt kommt viel, viel gefährlicher auf uns zu. Und die Christen haben ja im Lauf ihrer Geschichte manchmal auch versucht, der Welt zu entrinnen. Dann sind sie in Klöster gezogen und haben nicht gemerkt, dass die Welt mit ihnen geht in ihrem eigenen Herzen. Am schlimmsten kann die Welt sich gebärden in frommer Gestalt. Darum hat Jesus so stark gegen die Bibelforscher Stellung genommen, die mit der Bibel Tag aus Tag eingelebt haben. Und zwar Welt. War gar nicht gottgefällig. Wissen Sie, wenn hinter den ganzen Formen, die noch so fromm, klebrig fromm aussehen, der stolze Mensch lebt, der gegen Gott steht und Gott nicht lieb hat. Der mündige Mensch, der sich vor Gott stark vorkommt und der meint, er könne ohne Gott alles selber machen. Paulus hat diese Zeilen ja geschrieben an die Christen in Rom. Und ich bin ja in einem Gymnasium aufgewachsen, wo man die lateinische und griechische Kultur hochgehalten hat. Mir wurde das eingeimpft. was römischer Geist war. Müssen Sie mal übers Forum Romanum laufen und heute noch in den Trümmern das ahnen, wie das vor 2000 Jahren war, als die riesigen Triumphbogen da standen und Zehntausende von Menschen jubelnd ihren Kaiser begrüßt haben, als die Philosophen in den Caligala-Thermen in Rom dort diskutiert haben, als im Pantheon die Gottesdienste gefeiert wurden. Das war Rom. Und man meint, der Paulus gibt den Christen in Rom den Ratschlag und sagt, wenn ihr Licht und Salz sein wollt in Rom, dann müsst ihr den Römern imponieren, dann müsst ihr groß sein, dann müsst ihr reden wie der Cicero, mietet das Kolosseum und macht eine große Veranstaltung. Nein. Er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ihr braucht das Imponiergehabe nicht. Ihr braucht nicht das Großmäulige. Und was hat dann Gott mit dieser Gemeinde von Rom gemacht? Gott hat diese kleine, schwache Gemeinde vorgeführt in den Arenen. Zerfetzt lagen die Leiber der Märtyrer im Sand. Und die wenigen Überlebenden haben sich in die Katakomben, in die Friedhöfe zurückgezogen, nur um zu überleben. Und das war's. Das war das Zeugnis für das Imponiergehabe Roms. Jesus hat doch nicht gleichgezogen mit der Welt. Jesus hat das Römerreich mit seiner stolzen Kultur überwunden durch das stille Märtyrerzeugnis der ersten Christen. Ganz schwache Frauen und Männer, junge Burschen mit 15 Jahren, Mädchen, die bloß noch mit Zittern in der Stimme gesagt haben, ich bekenne mich zu Jesus, mehr nicht. Und das haben die Römer nicht begriffen. Da waren sie plötzlich bleich geworden. Da gibt es eine Macht, die sich uns nicht unterwirft. Das ist Christenleben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Macht doch das nicht so mit dem Imponiergehabe. Was ist denn der Ruhm und die Stärke von uns Christen? Wir meinen immer noch, Gott hätte uns erwählt, weil wir so gute Leute sind, weil wir so begabt sind. Gott hat uns erwählt, weil er seine Gnade in unserem Leben, in unserem schwierigen, fehlsamen Leben überfließend machen will. Ich muss noch ein Wort zum Römerbrief sagen. Immer wieder beim Römerbrief, wenn man in Kapitel 12 kommt, da atmen einige Bibelleser auf und sagen, endlich wird's praktisch. Vorher hat Paulus so viel von der Versöhnung gesprochen, vom Opfer Jesu, von seinem Blut, vom Frieden mit Gott. Aber jetzt bei Vers 12, da redet er ganz praktisch von unseren täglichen Beziehungen, vom Zusammenleben untereinander. Und da kann ja jeder mitmachen, ob er nun Jesus dient oder nicht. Ach, das ist ein Missverständnis. Gerade in Römer 12 müssen Sie jeden Satz so lesen, sonst haben Sie ihn nicht begriffen. Ich ermahne euch, da schimpft er. Ich ermahne euch, jetzt in euren täglichen Lebenserfahrungen müsst ihr doch Jesus in jede Situation eures Lebens reinnehmen. Ihr werdet doch eure Tagesprobleme nicht lösen können ohne ihn. Ohne ihn könnt ihr nichts tun. Macht's doch nicht so großmäulig und imponierend wie die Welt, die will triumphieren. Ohne dich können wir nichts tun, Herr Jesus. Und wir brauchen dich und wir rechnen in jeder Stunde mit deiner Gegenwart. Wo das eine Gemeinde Jesu und wo sie es nicht mehr wissen, sind sie ganz schwach. Sind sie ganz schwach. Das ist der Stolz der Christen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, rechnet mit der Gegenwart Jesu. Jetzt das Zweite, lasst euch umgestalten. Das wundert uns, umgestalten. Ja, warum eigentlich umgestalten? Wir sind doch schon neu geworden durch Jesus. Leider geht das auch im Leben eines jeden Christen nur immer an die Oberfläche, auch bei Ihnen. Und geht nicht in die Tiefe. Die Ungläubigen, die uns so kritisch beobachten, die merken es ja ganz schnell. Und die haben ja recht, wenn sie sagen, der Kirche geht es ja auch bloß um Geld und um Macht. Die spüren genau das, wo wir wie die Welt arbeiten. Und die sagen das so gern von den Christen, der ist ja auch nur einer, der heuchelt, der nur das oben weg hat. Und darum geht es um den neuen Sinn.
Erneuert euch durch Veränderung eures Sinnes. Was heißt das? Das ist doch mein Denken, mein Planen. Erneuert euch durch Veränderung eures Sinns. Ja, wie sollen wir uns denn verändern? Wie Jesus. Wie Jesus. Und was war denn das Große bei Jesus? Ich sah dieser Tag eine Anzeige. Mega, Superpower, Leben wie Jesus. Nee. Er entäußerte sich und wurde ein Knecht. Das war's. Er ist ganz demütig und still geworden und hat nur noch in den ganz kleinen Dingen gewirkt, wo Gott ihn hingestellt hat. Das war das Große an Jesus. Er wurde gehorsam. Er hat nicht die Schau abgezogen, die alle Welt erwartet hat, die der Versucher ihm in die Ohren gerufen hat. Mach's doch das Tolle. Nein. Er entäußerte sich, ward schwach. Haben Sie das in Ihrem Leben auch schon erfahren, dass Gott Sie dahin führen will, wo Sie schwach werden? Manchmal kommen die Lebenserfahrungen so und dann sagen wir, jetzt muss ich mein Kreuz auf mich nehmen, etwa in der Leidenszeit der Krankheit. Aber wir wollen das auch ganz neu lernen, wo wir immer wieder spüren, ich habe so ein anderes Denken, ich will auch immer bloß gewinnen und Sieger sein und groß sein und mit Jesus oben wegschwimmen. Wir wollen große, leuchtende Sachen machen. Wir wollen auf den Schlagzeilen der Zeitung stehen, anerkannt sein von den Menschen, gelobt, gerühmt. Nein, dann kreuzigt uns der Herr und zieht uns in sein Leiden hinein, in die Schwäche, in die Ohnmacht. Denken Sie nie, das sei schlimm. Im Gegenteil, das ist das Größte, was Gott mit uns machen kann, auch mit seiner Gemeinde. Immer wieder sind gläubige Christen dann stark geworden. Da sind sie nämlich ganz nah in der Spur Jesu gewesen. Und da waren sie erst in der Siegerlinie drin, wo sie mit ihm teilgehabt haben an der Schmach. Herr, gib mir einen Sinn wieder dafür, einen Sinn. Können Sie es überhaupt noch verstehen, dass er zum Christenleben gehört? Demut. Beten Sie das auch, Herr, mach mich demütig, vergib mir meinen Stolz, meinen Hochmut. Herr, ich will verzichten. Herr, lass mich frei werden zur Selbsthingabe meines Lebens. Ist doch so schwer, zur Selbsthingabe meines Lebens. Ich will nicht sehen, wo ich glücklich werde. Was ist das heute auch bei evangelikalen Christen? Die meinen, sie seien so bibeltreu. Und reden immer bloß von dem, was sie wollen. Ich will. Und Gott muss mir das geben. Die beten immer nur für Gesundheit. Und die rechnen gar nicht damit, dass Jesus sie mit hineinziehen will ins Leiden. Es wird mir nicht leicht. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass in Huambo, wo unsere zwei Schwestern sind, der Krieg so getobt hat. Und viele Hunderte tot sind. Wir wissen ja nicht, was da geschieht. Aber es ist heute wieder gefragt von Menschen, die bereit sind, sich aufzugeben um Jesu Willen und doch unter seinem Schutz zu leben und in der Hand Jesu geborgen zu sein. Das ist doch wichtig. Ihr braucht den neuen Sinn, gesinnt sein wie Jesus. Gesinnt sein wie Jesus. Ich will doch nicht in dieser Welt groß werden. Ich will doch nicht siegen. Ich will doch nicht reich werden, Herr. Ich will nur dir gehorsam werden, wo du mich brauchst. Jetzt beobachten Sie mal die großen Biografien der christlichen Personen, die uns so vor Augen stehen. Was waren denn das für Leute? Ein Bodelschwing, aus Adelsgeschlecht stammend, hat sich als Pastor in Westfalen rufen lassen an ein kleines Heim, wo, ich glaube, 18 Geisteskranke lebten. Das war das spätere Bethel, unter Geisteskranken. Hätte er sagen können, da bin ich mir zu gut dafür, ich mit meiner Theologie. Da hat ihn Gott groß gemacht, im Demutsweg. In Zinzendorf, immerhin Sohn des preußischen Generalfeldmarschalls. Höchste Adelskreisen hat in einem Kuhheft, Herrnhut, aus dem er noch 20 Jahre vertrieben war, eine Stätte des Reiches Gottes gemacht, weil er dorthin ging, wo der Herr ihn brauchte. Ein Ludwig Hofacker in Rielingshausen, wissen Sie überhaupt, wo Rielingshausen liegt? Ich war in meinem Leben noch nie dort. Dort hat ihn Gott groß gemacht. Merkwürdig, wie das Jesus macht. Und Sie können die Reihe fortsetzen mit Gerhard Terstegen, der uns die herrlichen Lieder geschenkt hat. Textilfacharbeiter in Mülheim an der Ruhr, Bandwirker, sagte man damals. Schlichter Arbeiter, viel, viel krank gewesen. Und er hat dort gelebt. Und er hat das lernen wollen, Herr, gib mir den neuen Sinn. Nicht wie die Welt gesinnt sein, sondern wie du von mir willst und dort will ich treu sein. Sagen Sie, sind nicht unsere ganzen evangelistischen Sprüche, die wir oft machen, der reinste Flop, mit dem wir die Leute betrügen? Weil wir gar nicht wie Jesus leben wollen. Und vielleicht machen wir manchmal auch die Türe viel zu breit, dass wir sagen, jeder, der Lust hat, soll kommen und Jesus nachfolgen. Jesus hat gesagt, nur wer sich selber verleugnen kann, kann mein Jünger sein. Dass ich selber aufgeben kann. Dem es nicht um sein Ich geht, sondern die Sache Gottes. Und noch das Letzte. Prüft, was Gottes Wille ist. Prüft, was Gottes Wille ist. Ja, nun, wir wissen doch, was Gott will. Wir wissen es doch. Wir haben doch die Gebote Gottes und wir lesen es doch im Evangelium, was Gott will. Es herrscht unter uns heute, unter den bekennenden Christen heute, auch in unserer Generation, eine erstaunliche Unsicherheit, was Gottes Wille ist. Fast jede ethische Lebensfrage wird so oder anders diskutiert. Das ist ein großer Wirrwarr über alle Fragen. Es ist ja nicht nur die Frage der Tötung des ungeborenen Lebens, das oft so kontrovers diskutiert wird. Prüft, was Gottes Wille ist. Sie haben manchmal auch Schwierigkeiten und sagen mir, ich weiß gar nicht, was Gott von mir will. Da muss ich Ihnen sagen, woher das kommt. Sie können Gottes Willen oft gar nicht vernehmen, weil Sie noch viel zu sehr in ihrer alten Art drin hängen. So ist bei mir. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Wir sind eben fleischlich gesinnt. Und wir haben ja das immer so sehr wichtig genommen, wie wir unseren alten Adam pflegen und sagen, ich brauche das und mein Leib und meine Triebe und meine Gesinnung und meine Lüste und die muss ich auch befriedigen, das muss auch sein. Und dann können wir wahrscheinlich gar nicht vernehmen, was Gottes Wille ist. Bloß, dass Sie das wissen. Das geht erst, wenn der Herr uns einiges zerbrochen hat. Und dann werden wir auf einmal hörbereit. Und dann wollen wir genau, ganz genau hinhören. Prüft, was des Herrn Wille ist. Herr, ich will den neuen Sinn haben. Den Sinn, der auf dein Wort sich hinrichtet. Lieben Sie Gottes Wort. Lieben Sie die Weisungen Gottes. Erst wenn Sie die hören können. Dann können Sie auch den Willen Gottes verstehen und der Wille Gottes auch für Ihr Leben und für Ihre Lebensführung. Der ist gut, wohlgefällig, ein guter Duft, ein herrliches Parfum für Gott und vollkommen. Das ist Lebenserfüllung. Wenn ich sage, ich darf mein Leben nun Gott zur Ehre leben. Es geht nicht anders, als dass ich unterm Kreuz Jesu bleibe. Von seiner Vergebung lebe und seine befreiende Kraft auch täglich sichtbar mache in meinen Lebensbezügen. Wir feiern ja heute einen Gottesdienst und manche wissen das nicht richtig, wie das ist mit dem Gottesdienst. Die meinen das immer so, wir würden jetzt Gott dienen, das stimmt ja gar nicht. Jetzt in dieser Stunde dient Gott an uns. Da will er bei Ihnen Schuld wegnehmen, ihren Kurs korrigieren, sie wieder kräftigen für die Belastungen, für die Anforderungen, die vor ihnen liegen, ihnen Mut zusprechen. Und dann kommt ihr Gottesdienst, erst wenn wir rausgehen. Dann ist in der Tat ihr ganzes Leben ein Opfer für Gott. Und jetzt sagen sie, ich will alles Jesus weihen. Ich möchte alles für ihn tun. Und mein ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Hingabe für ihn. Überall soll Jesus was draus machen zu seinem Lobe. Amen. Und nun singen wir das schöne Lied zum Erscheinungsfest, das Philipp Nicolai uns geschenkt hat. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Sie erinnern sich doch, dass dieses Lied entstanden ist, als die Pest Unna in Westfalen heimgesucht hat. Der Pastor blieb auf die ganze Nacht, saß an seinem Schreibtisch und Es wird erzählt, dass man draußen auf den Straßen gehört hat, wie die knarrenden Wagen gezogen wurden, wie die Leichen der Gestorbenen waren. In einer Welt des Todes hat er das herrliche Lied gedichtet, wie schön leuchtet der Morgenstern. Und ich vergesse bei dem Lied nie, wie mein alter Sonntagsschullehrer in der Johannesgemeinde, der Schreinermeister Tränkle, ich weiß gar nicht, da war ich vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, hat mir damals in der Johanneskirche gesagt, Kinder, jetzt müsst ihr ganz genau drauf hören. Das schönste Lied, das im Gesangbuch steht. Vielleicht haben Sie andere Lieblingslieder, aber es ist ein Lied, das hineinklingt von dem herrlichen Licht des Evangeliums, das über die Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit und Finsternis dieser Welt das Licht Jesu so weit hinausleuchtet. Wir singen jetzt die Verse 1 bis 3 von 410. Wir wollen beten. Lieber Herr, du lässt dein Licht heute leuchten für alle, die im Finstern sitzen, die den Weg nicht mehr kennen, die keine Hoffnung mehr haben, die müde und enttäuscht sind und deren Lebensziele zerbrochen sind. Wir danken dir, dass du alles überstrahlst, auch das Dunkel des Todes, auch die Finsternis der Schuld. Und dass wir alle zu dir kommen dürfen und leben dürfen in deiner wunderbaren Gnade, mit der du uns annimmst, mit der du das Alte durchstreichst. Wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass du uns diesen neuen Sinn gibst, der nicht nur sich an materiellen Dingen befriedigt, dass wir nicht nur uns selber verwirklichen wollen, uns selbst behaupten wollen, sondern dass wir dich suchen, dass wir dich und dir dienen, von ganzem Herzen und von ganzem Gemüte. Auch mit all den alltäglichen Verpflichtungen, in die du uns hineingestellt hast. Zeig uns das, was da an uns erst noch zerbrochen werden muss, damit wir demütig werden, verzichten können und uns hingeben können. Hingeben können auch in deine oft schwierigen Lebensführungen. Und so wollen wir jetzt auch bitten für alle, die in Not sind, die krank liegen, die belastet sind mit Schwermut, die in der Trauer sind. Du kannst doch ihnen helfen, dass sie auch im finsteren Tal dich sehen und durch dich fröhlich werden. Und wir bitten dich auch in dieser ganzen Not dieser Welt, nicht nur in Jugoslawien, sondern auch in unserem Land, wo so viel Streit herrscht, wo Menschen widereinander stehen, wo so viele Menschen kein Lebensziel mehr sehen, wo junge Menschen in großer Zahl zugrunde gehen. Gib doch du in unserem Land und in der ganzen Welt wieder ein neues Hören auf dein Evangelium. Und so bitten wir dich auch für all diese Orte, wo jetzt dein Evangelium gepredigt wird, auch mitten im Bürgerkrieg, auch dort, wo deine Gemeinde verfolgt wird, im Hass der Welt, dann gib doch, dass Menschen fröhlich und unerschrocken dich bekennen. Und bewahre auch uns davor, dass wir uns nur stromlinienförmig an die Welt anpassen, sondern dass wir mutig und fröhlich Außenseiter sind um deines Namens willen. Hilf uns dort zur Klarheit, wo es nötig ist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch den letzten Vers singen. Wie freue ich mich, Herr Jesu Christ, dass du der Erst und Letzte bist. Morgen Abend beginnt die Allianzgebetswoche im CVJM-Haus. Jetzt müssen Sie die Programme, die hinten ausliegen, das sind so längliche, gelbliche Programme, mitnehmen. Ganz besonders deshalb, weil ein unentschuldbarer Fehler in unserem Notizenzettel passiert ist. Nämlich da ist die Zeit der Abschlusskundgebung der Stiftskirche falsch drin. So ist die Hälfte schon vorbei, wenn Sie nach dem Notizenzettel gehen. Sie brauchen den gelben Zettel, dass am nächsten Sonntag die Abschlussversammlung richtig ist, dieses gelbliche Programm, Sonderprogramm Allianzgebetswoche. Nehmen Sie das bitte am Ausgang mit. Vorhin haben unsere Mesner noch die Prospekte zum Michelsberg verteilt. Das ist wichtig, dass Sie den jetzt mitnehmen, dass er ganz wunderbar, dass die Eidlinger Schwestern uns den Michelsberg in den Fasnachtstagen geben. Wir haben dieses Jahr umgestellt und machen dieses Mal einen richtigen Bibelkurs. Dreimal täglich gründliche Bibelarbeit und Schulung, und das tut uns mal richtig gut. Auf Michelsberg, ich habe das vorhin schon gesagt, ist so gut, dass wir genügend Einzel- und Doppelzimmer haben. Und auch den behaglichen Rahmen. Leider können wir dieses Jahr nur ganz, ganz wenige Familien mit Kindern mitnehmen. Einmal sind die Zimmer für Familien mit Kindern sowieso reduziert und dann sind noch Bauarbeiten, sodass nur eine ganz kleine Anzahl teilnehmen kann. Aber alle anderen für Erwachsenen gar kein Problem, und melden Sie sich frühzeitig an und nehmen Sie den Zettel einfach mal mit. Da ist so oben der Diogenes im Fass drauf, wenn Sie nachher suchen, welches ist Michelsberg. Dann, ich habe Ihnen vorher etwas erzählt von diesen Eindrücken, die mich sehr bestimmt haben noch in der Adventszeit. Es waren ja nur wenige Tage dort im Nordosten Indiens. Das ist ein Gebiet, das seit vielen Jahren gesperrt ist, weil es immer wieder blutige Unruhen dort gibt. Diese 7 Nordoststaaten, die zwischen Burma, Bhutan, Tibet liegen, an der tibetanischen Grenze. Es war ganz wunderbar, in den Staaten zu sein, wo man sagt, es sind die christlichsten Länder der ganzen Erde. Völker mit 90% bewussten Bibellesern. Es gibt es sonst überhaupt nirgendwo mehr. Und am Anfang war die Mission völlig gescheitert. Vor 100 Jahren gab es nur nicht einen Christen unter den Kopfjägern der Nagas. Aber als sie sich bekehrt haben, da machten sie ganze Sache. So wie sie vorher mit ganzer Sache getötet haben, machen sie jetzt mit Jesus ganzen Ernst. Und ich wollte Sie heute nur noch auf eine Sache hinweisen. Ich bin da auf auch die große Armut dieser Menschen gestoßen. Es wurde dort ein landwirtschaftliches Schulungszentrum eingeweiht. Aber in der Stadt Shillong gibt es eine Tagungsstätte, die Hilfe für Brüder schon vor Jahren aufgebaut hat. Und dort wollten die gerne für die Menschen in der Umgebung, jetzt erschrecken Sie nicht, eine Schweinezucht aufbauen. Für die Leute in der Armut ist das genau das, wenn die kleine Ferkelchen großziehen können, dann können sie mehr ihre Einkünfte vermehren. Und ich habe denen damals gleich zugesagt, die benötigten, was alles dazugehörte, 5.000 Mark könnt ihr machen. Unsere Gemeinde wird es irgendwann mal richten. Wenn wir das heute so tun können, ohne Druck. Aber wir sind dankbar, das Geld ist schon abgeschickt worden. Und wir freuen uns, dass den Leuten dort in Meghalaya, das ist in der Nähe der Stadt Shillong, wenn Sie es auf der Landkarte suchen, hinter Bangladesch, völlig abgelegen, in den Bergen Richtung Tibet, dass dort diesen Menschen geholfen wird. Und das, was mich so gefreut hat, das sind alles Evangeliumsboten. Allein die Nagas haben sich zum Jahr 1980 das Ziel gesetzt, Sie können es gar nicht glauben, 10.000 Missionare auszusenden. Ich kann immer die Zahl gar nicht glauben, und nach der heutigen Predigt liegen mir auch die Zahlen gar nicht so als wichtig im Herzen. Aber ich habe selten das so erlebt, dieser Eifer, die nach Nepal gehen, nach Arunachal Pradesh, wo jede Mission verboten ist, sind die schwierigsten Plätze Indiens. Das sind die besten Evangelisten Indiens, diese tibetisch-mongolischen Gesichter. Und die mutigen Bekenner, überall in Indien trifft man diese fröhlichen und bekennenden Christen, und wir danken Ihnen für alle Hilfe. Das hat sich an vielen Orten dieses Gebietes sehr bewährt, auch die Geflügelzucht, und hat vielen Menschen zu einem guten Auskommen geholfen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Stefan Prügel, Student, 27 Jahre, Wächterstraße 2. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das war das Wort, das wir bei der Bestattung genommen haben, um darunter unsere Gedanken zu sammeln. Und nun gehen Sie dorthin, wo Sie Jesus verherrlichen sollen. Mit Ihrem ganzen Leben ein Opfer darstellen, einen Gottesdienst leben, sich selber hingeben, Gott zur Ehre, unter dem Segen unseres Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.